Hier ist HR1 Talk mit Uwe Berndt.
Schönen guten Morgen. Heute verspreche ich Ihnen ein sehr spannendes Stück Zeitgeschichte. Es geht um eines der berühmtesten Hotels der Welt und es geht um viel mehr als das. Ohne Kaiser Wilhelm II. Wäre es nie gebaut worden. Es steht für den Glamour der 20er Jahre, die Weltstars des jungen Kinos. Es ist abgebrannt und wieder auferstanden. Heute steht es wieder direkt am Brandenburger Tor und es heißt genauso wie unser Gast. Herzlich willkommen, Felix Adlon.
Hallo.
Sie sind tatsächlich der Ururenkel des Gründers Lorenz Adlon und Sie haben schon als dreijähriges Kind zu Hause mit dem Original Adlon Silberlöffel Ihr Süppchen essen müssen, gerade sitzen dabei. Ist dieser weltberühmte Name manchmal auch eine Last gewesen für Sie?
Ach, ich weiß nicht, ob er das so sagen kann, Last. Nein, es ist ein wunderschöner Name, mit so wahnsinnig viel Gutem verbunden ist. Ja, es geht ja tatsächlich um Wohlbefinden, um Gastfreundlichkeit, um einladend sein. Das Familiencredo sozusagen, Adlon oblige. Ja, Adlon verpflichtet, ein Wortspiel natürlich mit Noblesse oblige, Adel verpflichtet. Aber das hat eigentlich damit zu tun, dass man einfach sein Leben und das, was man ausstrahlt, so positiv wie nur möglich gestaltet und dadurch einfach einen guten Einfluss hat auch.
Diese Ausstrahlung wollen wir mal heute erleben. Felix Adlon legt jetzt ein Buch vor über seine Familiengeschichte. Das Hotel ist nicht mehr in Familienbesitz, es gehört zu einer Kette. Auch das hat was mit der deutschen Nachkriegsgeschichte zu tun. Also es gibt viel zu erzählen bis 12.
HR1, genau meins.
Die Vorgeschichte des Hotel Adlon beginnt nicht unter den Linden in Berlin, sondern streng genommen in Mainz. Lorenz Adlon war kein Kind aus reichem Hause, sondern der Sohn eines Schuhmachers, geboren 1849. Er selbst Tischler von Beruf. Das reichte ihm aber irgendwann nicht mehr. Und er hat sich ziemlich schnell hochgearbeitet. Oh ja. Er hatte auch ein Lokal am Rhein. Damals gab es auch schon Überschwemmungskatastrophen, nur dass man damals noch nicht sagt, das ist die Klimakatastrophe. Er musste das Restaurant am Rhein schließen nach einem Hochwasser, hat dann nicht aufgegeben, hat neue Dinge aufgemacht, hat in Amsterdam was aufgemacht und dann sogar sein erstes Hotel in Berlin eröffnet. War das ein Getriebener? Wie hat er das alles gemacht?
Wenn man sich überlegt, dass er zu der Zeit 1907 war der Mann 56 Jahre alt und das war damals ein ziemlich hohes Alter, also wenn man den Altersdurchschnitt so anschaut, ja. Meine Großmutter war ja sein Lieblingsenkelkind, ja, und meine Großmutter hat einfach immer erzählt, dass er ja einerseits extrem getrieben war, aber andererseits wahnsinnig zärtlich war und ein Mensch, der halt einfach gerne unterhalten hat, gerne Gäste bei sich hatte, ja.
Damals das erste Restaurant in Berlin, das war schon unter den Linden, also gleich hier um die Ecke vom ARD-Hauptstadtstudio, wo wir uns treffen. Und er ist damals schon immer am Brandenburger Tor vorbeigeschlendert und hat davon geträumt, hier müsste man eigentlich ein Grand Hotel bauen. Zu einer Zeit, als es sowas in Deutschland ja noch gar nicht gab. Also er war schon auch Visionär.
Absolut. War ja visionär in vielen Dingen. Das Hiller, das ist das Restaurant, das unter den Linden war, das er übernommen hatte von Karl Hiller, hat er sofort nochmal eine Stufe höher geführt. Er hat gesehen, wer da kommt. Damals fing es an, dass der Großbürgertum sich was leisten konnte und wollten ihr Geld ausgeben. Da hat er immer den richtigen Riecher gehabt, wer sein Klientel ist.
Denn in Deutschland gab es noch keine Grand Hotels, weil Adlige ihre Schlösser hatten und Großbürgertum gab es quasi noch nicht damals.
Ja, es ging so los. Es ging mit der Industrialisierung, ging es natürlich los, ist ja klar.
Dummerweise stand genau dort ein denkmalsgeschützter Schinkelbau.
Das Palais Redern.
Und Kaiser Wilhelm persönlich hat dann verfügt, dass es abgerissen werden soll für das Hotel Adlon. Ja. Es ist ja der Wahnsinn. Wie kann ein gelernter Tischler aus Mainz überhaupt einen Termin beim Kaiser bekommen, um ihm dann auch sowas vorzuschlagen?
Ich meine, er war gelernter Tischler, aber da war er schon Herr Adlon. Er hatte mit den Zooterrassen in Berlin seine erste Million Goldmark verdient. Er hatte die Gewerbeausstellung auf die Beine gestellt, dann natürlich auch finanziell einen großen Reibach gemacht. Und der Kaiser kam zu dieser Eröffnung. Da haben sie sich ja schon kennengelernt. Der Kaiser wollte ja, dass Berlin eine moderne Stadt ist. Berlin hatte die Weltausstellung abgelehnt, weil der Kaiser und seine Berater um ihn herum Angst hatten, dass sie im Vergleich zu Paris zum Beispiel nicht genug zu zeigen hatten. Ja? Ach so, okay. Also wenn sie da unter den Linden durch waren, ja, dann gab es eigentlich nicht mehr so viel herzuzeigen. Als Reaktion darauf haben sie dann die Gewerbeausstellung gemacht, die größer war als die Weltausstellung. Irrsinnig.
Wie hat Lorenz Adlon dann Kaiser Wilhelm davon überzeugt, dass dieses Hotel da sein muss?
Lorenz hat dem Kaiser versprochen, dass er das modernste Hotel, das es gibt, bauen wird. wo es an nichts fehlen wird. Mit den feinsten Materialien. Nur das Allerbeste. Aber trotzdem einladend.
Felix Adlon über die Anfänge des Hotels. 20 Millionen Goldmark hat der Bau des Hotel Adlon verschlungen. Ein Jahresverdienst eines Facharbeiters, damals war um die 1500 Mark. Im Jahr 1907 wurde es feierlich eröffnet in Anwesenheit des Kaisers. Für die damalige Zeit war es spektakulär modern. Was hat es denn so alles geboten?
Ja, in erster Linie hat es jeglichen modernen Komfort geboten. Das Adlon hatte seine eigene Stromanlage, also hat seinen eigenen Strom erzeugt. Was den Gast anging, ließ es keine Wünsche offen. Das war das eine. Das andere, was das Adlon geboten hat und warum es auch so ein Mythos geworden ist, nicht nur unter den Reichen und Schönen, sondern auch halt eben unter den Mitarbeitern, ist, im Adlon wurde eingestellt, nicht nach dem Dienstmädchenausweis oder sonst welchen Zeugnissen, die als Knebel für die Arbeiter quasi benutzt worden sind. Es war ja furchtbar, was da passiert ist. Sondern sie haben Leute eingestellt, basierend auf wer sie sind, wie sie sich verhalten, wo die Leidenschaften liegen. Das waren die besten Jobs, die man haben konnte im Adlon. Und zusätzlich wurde sich darum gekümmert, dass die Arbeitszustände immer auf dem neuesten Stand war.
Stimmt es, dass der Kaiser bei der Eröffnung mit seiner Uhr neben der Badewanne stand?
Mein Großvater hat ihm versprochen, dass die Badewanne innerhalb von 3 Minuten gefüllt ist.
Mit heißem Wasser?
Mit heißem Wasser.
Und wir, und, da braucht meine Badewanne länger.
Der Kaiser ist ja durch das Haus gegangen und hat, ja eben, meine auch. Ja? Und der Kaiser ist durchs Haus gegangen und hat jeden Wasserhahn aufgedreht und zugemacht. Und wenn ihm was gefallen hat, hat er dann wieder gesagt, Respekt. Ja? Und zum Schluss wollte er halt eben wirklich wissen, jetzt, ob das jetzt stimmt.
Und es stimmte.
Jetzt stimmte, ja.
Die wichtigsten Ereignisse des Jahrhunderts spielten sich quasi vor den Türen des Hotels ab, kann man sagen. Vor dem Ersten Weltkrieg zogen die kriegsbegeisterten Massen am Hotel vorbei, wollten mal eben Frankreich besiegen. Nach dem Krieg ging dann der Kaiser ins Exil. Wie fand das dann der alte Lorenz Adlon, wo er so gute Drähte hatte zu Kaiser Wilhelm?
Ja, die Welt ist für ihn zusammengebrochen, ist ganz klar. Er ist ja jeden Tag ins Brandenburger Tor gegangen, um seinen Kaiser zu grüßen, als er zurückkam von seinem Ausritt oder gerade zum Ausritt ging. Und als der Kaiser dann nicht mehr kam, ist er trotzdem noch ins Brandenburger Tor gegangen und hat gewartet, weil der Kaiser war im Exil. Das hat ihn wirklich zerstört.
Und das war genau die Zeit, wo dann der Verkehr in Berlin anfing zu brausen, ja, oh ja. Die ersten Automobile und es war richtig viel los. Und da hatte er dann tatsächlich 2-mal einen Verkehrsunfall.
Ja, weil mit dem Moment, wo der Kaiser im Exil war, wurde dann auf einmal auch durch die Mitte des Brandenburger Tors gefahren. Und das stand ja nur dem Kaiser zu. Und Lorenz, wie immer, hat diese Mitte überquert zu Fuß und ist da angefahren worden, weil er nicht erwartet hat und es auch nicht gewöhnt war, dass da irgendwas anderes durchkommt als der Kaiser. Ja? Und den hat man schon von Weitem gesehen. Ja?
So ist also der Hotelgründer tragisch ums Leben gekommen. Ja. Sein Sohn hat übernommen, also das ist dann jetzt ihr Urgroßvater, Louis, hat übernommen.
Ja.
Die 20er Jahre, muss man dann schon sagen, waren die spannendsten, oder?
Es gab keine Tabus mehr. Louis hat ja das Adlon auch mitgebaut. Er hat es dann übernommen, nachdem mein Ururgroßvater Lorenz dann nicht mehr fähig war, es zu führen und dann auch starb. Dann hat er es ganz übernommen. Hat sich auch ganz rasch von seiner ersten Frau scheiden lassen und dann meine Stiefurgroßmutter Hedda, das Miststück in der Familie genannt wird.
Okay.
Muss ich aber auch sagen, mittlerweile zu Unrecht. Zusammen mit Hedda haben sie das Adlon durch eine ganz wilde Zeit geführt. Hedda war genau richtig für diesen Zeitpunkt, weil die hat lange in Amerika gelebt. Die wusste, was man machen muss, damit das Adlon diesen Monarchiedünkel quasi ablegen kann und in diesen neuen Zeitgeist reinschwingt.
Und der neue Zeitgeist, das waren wilde Partys,
oh ja,
wie man es in der Fernsehserie Babylon Berlin gesehen hat, auch mit Kokain und allem, was
ja,
man
klar,
so damals schon konsumiert hat.
Ich denke schon, ja. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Louis selbst Kokain zu sich genommen hat. Der war ein bisschen zu steif dafür.
Felix Adlon in HR1.
HR1 Talk.
Mit Uwe Berndt und Felix Adlon, Regisseur und Autor. Und seine engste Verbindung zum Hotel Adlon, das sind ein paar Manschettenknöpfe. Was sind das für legendäre Manschettenknöpfe?
Diese Manschettenknöpfe wurden meinem Ururgroßvater Lorenz nach der Eröffnung vom Kaiser geschenkt. Diese Manschettenknöpfe haben unser Familien, kann man sagen, Wappen drauf. Drunter steht eben dieser wunderbare Spruch Adlon oblige. Diese Manschettenknöpfe hat dann mein Urgroßvater Louis getragen. Nach dessen Tod hatte Hedda sie kurzzeitig. Sie wurden dann dem Louis Junior gegeben, als er hier als War Correspondent war. Dieser hat sie dann dem Karl gegeben, weil er wäre derjenige gewesen, der eigentlich das Adlon dann also weitergeführt hätte, obwohl er ein ziemlicher Schurke war. Und Karl hat sie mir in die Hand gedrückt, damit ich sie meinem Vater gebe. Mein Vater hat sie dann mir überreicht und hat mit dem Satz, jetzt bist du dran. Es gibt ein paar Momente, wo ich sie trage. Ja, okay. Special Occasions. Aber ich habe jedes Mal feuchte Hände, wenn ich die Dinge anhabe.
Tatsächlich. Fühlen Sie sich, weil dieses große Symbol von Kaisers Hand jetzt in Ihren Händen liegt, fühlten Sie sich auch deshalb verpflichtet, die Chronik der Familie mal aufzuschreiben?
Das stand lange an, dass ich das mache. Aber ich glaube, es hat eine gewisse, wie soll ich sagen, Reife gebraucht dafür, eine gewisse Lebenserfahrung, um auch die Umstände zu verstehen und sie zu verarbeiten. Und auch die Zeit musste da sein dafür, dass man in die Materie auch tiefer eindringt als bisher. Das sind alles Dinge, die eigentlich so noch nie aufgeschrieben worden sind. Und das ist das, was ich wollte, weil bis jetzt haben immer nur andere über die Adlon-Geschichte erzählt. Ich finde es wichtig, dass das mal die Geschichte von innen kommt.
Wobei das Miststück, wie Sie gerade gesagt haben, ich zitiere Sie, Hedda Adlon hat doch auch mal ein Buch geschrieben.
Die Hedda hat auch ein Buch geschrieben, aber das ist so ein Society-Buch. Okay. Das ist so, und dann, oh, dann kam der Graf von Stinkelhunk und der hat eine Tasse gehabt, die war ihm zu heiß und hatte sie über den Latz geschüttet.
Ja, also es war halt. Also Sie hatten da einiges gerade zu rücken, was das Miststück.
Nein. Hedders Geschichten waren nicht schlecht, ohne Frage. Das waren schon tolle Geschichten teilweise, ja. Auch wilde Geschichten. War ja auch da. Aber die Geschichten waren, wie will ich sagen, ja, es war halt Klatsch. Und ich meine, mein Gott, als die Hedda dieses Buch geschrieben hat, die hatte ihren Mann verloren, die hat das Haus verloren. Die saß in einer ungeheizten Wohnung und hat mit blauen Fingern ihre Erinnerungen aufgeschrieben, weil es so kalt war. Hedda ist eigentlich eine wahnsinnig traurige Figur und sie hat versucht, das Beste draus zu machen.
In der kommenden Stunde können Sie 3 handsignierte Exemplare des Buches gewinnen. Nicht von Hedda, sondern von Felix Adlon. Jetzt aber spielen wir Paolo Conte für Sie. Sie haben sich gewünscht, Via con me. Was verbinden Sie mit dem Titel?
Dieses Lied war das Lieblingslied unseres damals, wie alt war er, 9 Monate alten Sohn, ist der in so einer Schaukel, die ich in einem Türrahmen aufgehängt habe, haben wir da reingesetzt und wenn wir das Lied angefangen haben zu spielen, hat er mit seinen Beinen gezappelt und das hat ihm immer gefallen. Aber dieses Lied ganz besonders, das hat er geliebt. Und das sind einfach so schöne Erinnerungen und es ist halt, und es hat auch ein bisschen oder ein bisschen sehr mit meiner Frau zu tun, die ich auch an der Hand genommen habe, gesagt, jetzt komm mit mir. Ja, und es ist einfach sehr nah.
Paolo Conte für Felix Adlon.
Vieni, vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you.
Nach der wilden Weimarer Republik kam die Zeit des Faschismus. 1936 erlebte das Hotel Adlon während der Olympischen Spiele ein letztes Mal den großen internationalen Glanz. Felix Adlon ist unser Gast. Sie beschreiben, Ihr Urgroßvater Louis hätte die Nazis immer sehr kritisch gesehen und sogar Kontakt zum Widerstand gehabt. Mhm. Aber wie ging das an so einem renommierten Ort? Der wurde doch immer beobachtet, oder nicht?
Ja, eben. Und deswegen ging es genau da. Das ist ja das Gute. Als wir das rausgefunden haben, ich kann Ihnen nicht sagen, wie glücklich und erleichtert ich war. Ich habe es rausgefunden, weil Margarete von Haase hat nach dem Krieg für die Hedda eine eidesstattliche Aussage gemacht, beziehungsweise 3, dass ihr Mann, Paul von Haase, der Generalleutnant und Kommandant von Berlin war, der war im Hitler-Attentat zuständig, das Regierungsviertel abzusperren und Goebbels verhaften zu lassen. Ist
wenn
auch dafür hingerichtet
hätte,
worden.
Ja, wenn es geklappt hätte.
Genau. Ja, es hat ja, ja. Und ist auch dafür hingerichtet worden. Die waren engstens befreundet mit meinem Urgroßvater und meiner Stiefurgroßmutter.
Diese Erkenntnis ist für Sie sehr wichtig gewesen, weil Louis schon auch Parteimitglied gewesen ist damals.
Er ist sehr spät in die Partei eingetreten, wenn man sich überlegt, erst 1941 unter großem Druck, sonst wäre der Betrieb kassiert worden, so Hedda. Tatsächlich hat er auch 1941 dem Witzleben, der auch im Widerstand war, einen Brief geschrieben, der ihm gratuliert zu einer Beförderung. Louis war ziemlich vernetzt im Widerstand und das nach und nach dröselt sich das auf und es ist ganz toll für uns. Wir sind ja von den Russen enteignet worden 1949, weil es hieß, meine Vorfahren waren Nazi-Aktivisten und Kriegsverbrecher. Und sie waren halt alles andere als das, aber wir konnten es nicht beweisen. Ich habe die Beweise gefunden, ja, dass sie nicht nur keine Nazis waren, sondern sie waren im Widerstand.
Die Bombennächte hat das Hotel wie durch ein Wunder überstanden. Ja. Und trotzdem kam dann das tragische Ende, als der Krieg bereits vorbei war, kurz danach. Was ist da passiert?
Da haben wir mittlerweile jetzt auch rausgefunden, dass das Adlon komplett absichtlich abgebrannt worden ist.
Absichtlich?
Absichtlich, ja. Es waren die Russen. Und wir nehmen an, weil sie alles, was Prunk und Reich gesehen haben, haben sie als Nazi-Eigentum gesehen und haben es entweder verbrannt oder halt eben geplündert.
Und auch Louis Adlon ist nach dem Kriegsende dann tragisch ums Leben gekommen. Was weiß man darüber?
Ja, das muss furchtbar gewesen sein. Der Louis war mit seiner Frau und Angestellten und auch Familienmitgliedern von Angestellten, die sie aufgenommen hatten, in der Villa in Neufahrland. Das ist außerhalb von Berlin. Und es kamen immer wieder so Bataillons von russischen Soldaten da durchmarschiert und sind in die Häuser eingedrungen und haben nach Nazi-Bonzen gesucht und haben die Häuser geplündert und haben den Leuten die Sachen weggenommen und so weiter. Wie halt, ja, Krieg so ist. Und dann hat eine Angestellte, beziehungsweise die Frau eines Angestellten, als die vor Hedda und Louis standen und Dokumenti, Dokumenti geschrien haben, hat die sich dazwischen gestellt und gesagt, nix Dokumenti, nix Dokumenti. Das ist Herr Adlon, der Generaldirektor vom Hotel Adlon. Und was haben die Russen gehört?
General.
Natürlich, ist ganz klar. Mhm. Und haben ihn festgenommen und haben ihn verschleppt und haben ihn 2 Wochen lang von Ort zu Ort geschleppt, haben ihn gefoltert, haben versucht rauszufinden, was dieser General denn weiß. Und das muss ja ein ganz hohes Tier sein, weil wenn der so dicht hält. Aber er wusste ja nichts. Im Gegenteil. So ist er ums Leben gekommen. Wir haben ein Stück Papier gefunden zwischen Fotos von meiner Großmutter. Haben wir so ein hauchdünnes Stück Papier raus, in dem steht, dass mein Urgroßvater vom damaligen russischen Geheimdienst in einem Feldlazarett einfach deponiert wurde, als eigentlich nur noch zuckendes, röchelndes Menschlein. Und dann hat ein guter Mensch ihn genommen und hat ihn da rausgebracht und noch irgendwie würdevoll auf eine Sofa in einem noch stehenden Gebäude gelegt, wo er dann gestorben ist und wo ihn dann meine Stiefurgroßmutter gefunden hat.
Felix Adlon in HR1. Hier ist der HR1 Talk und ich freue mich nun auf die Begegnung von 2 Adlon-Kennern. Bei Felix Adlon liegt das auf der Hand, logisch. Der andere muss es uns erklären. Schönen guten Morgen, Herr Überraschungsgast.
Hallo.
So schnell kann er sie nicht erkennen. Ich sag's, Bernhard Paul ist am Telefon, der hallo. Gründer des legendären Zirkus Roncalli. Schön, dass Sie mitmachen.
Schön, hallo. Felix. Grüß dich, mein Lieber.
Herr Paul, Sie sammeln Gegenstände aus dem alten Hotel Adlon.
Du hast ja auch so Sachen wie den Bettwärmer von Kaiser und Kaiserin.
Wie bitte? Also, ja, der wirklich. Bettwärmer?
Ja, Bettwärmer.
Eine Wärmflasche.
Wärmflasche aus Porzellan.
Porzellan, bemalt und vergoldet. Und für seine Majestät den Kaiser und der Kaiserin, also 2 Stück.
Das ist auch aus dem Adlon, gell?
Ist aus dem Adlon.
Ja. Und woher wissen Sie, dass das wirklich so ist? Oder hat Ihnen irgendwas ein Trödler noch eine gute Geschichte erzählt?
Nein, steht drauf.
Das braucht man nur anschauen, man weiß es sofort. Also Porzellan, da gibt es genug Kenner. Aber ich habe auch so zum Beispiel von einer Zimmertüre die Türklinke und das Schloss und die Lampe oben drüber. Man konnte dann von innen einen Schalter machen und dann hat es oben geleuchtet. Da wusste der Etagenkellner, aha, da will jemand was. Genau. Und ich habe so viel Porzellan und Kaffeekännchen, wo drauf steht Adlon und also eine ganze Ausstellung. Und
ich meine, es gibt viele tolle Hotels. Was faszinierte Sie ausgerechnet am Hotel Adlon, dass Sie da angefangen haben zu sammeln?
Josephine Baker habe ich immer geliebt oder Marlene Dietrich und so, solche Personen, die haben dann alle dort gewohnt. Und es gibt da so schöne Anekdoten. Johannes Heesters hat dort gewohnt und der hat immer gewollt, ganz frische Milch zum Kaffee. Ja. Und der Herr Adlon hat sehr einen Spaß gemacht und hat gewusst, der sitzt am Fenster und hat eine Kuh kommen lassen und hat sich vor dem Fenster melken lassen. Und dann ist er selber reingegangen mit dem Kind und hat gesagt, bitteschön, hier ganz frisch. Und ich mag Leute, die Humor haben und die solche Sachen inszenieren. Es ist toll.
Bernhard Paul vom Zirkus Roncalli. Herzlichen Dank, dass Sie uns von Ihrer Adlon-Leidenschaft erzählt haben.
HR1 Talk.
Felix Adlon ist unser Gast, Jahrgang 1967, aufgewachsen in Bayern. Dieser Mythos um das Hotel war immer präsent in seiner Familie, aber er konnte natürlich nicht mal eben hinfahren und es sich angucken oder die Überreste davon, denn es stand ja in Ostberlin auf der anderen Seite der Mauer. Können Sie sich daran erinnern, wie Sie zum ersten Mal zumindest rübergeguckt haben?
Ja, ja, sehr gut sogar.
Wie war das? Wie alt waren Sie?
Ich war 15. Da gab es ja an der Mauer immer diese Aussichtsgestelle, also so Holz. Dinger mit einer Treppe und einem kleinen Plattform, wo man dann über die Mauer schauen konnte, nicht? Und natürlich auch in einiger Distanz zur Mauer selbst und am Brandenburger Tor gab es da halt eben so eins. Dann sind wir mit meinen Eltern, das war damals, waren wir für den Deutschen Filmpreis hier, hat mein Vater einen Deutschen Filmpreis gekriegt und die Lena Stolze auch für 5 letzte Tage, einen Film über Sophie Scholl, also auch wieder innerhalb der ganzen Thematik. Ja, ich bin darauf geklettert und es war schon strange, weil es dann hieß, ja, schau mal, dahinter, hinter dem Tor auf der rechten Seite. Und da war halt, ja, ein ausgebrannter Kasten und drumherum nichts eigentlich. Und es war eine ganz merkwürdige Sache. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass ich da ein schiefes Schild dran gesehen habe oder irgendwie den Namen, ganz skurril.
Heute steht das Hotel Adlon wieder genau an gleicher Stelle. Warum es aber nicht mehr der Familie gehört, auch darüber reden wir gleich noch. Vorher aber der HR1-Fragebogen. Adlon Oblige heißt es in Ihrer Familie gerne. Der HR1-Fragebogen ist hoffentlich für Sie keine schwere Verpflichtung, sondern eine kleine Freude. Heute ausgefüllt von Felix Adlon. Mein schönstes Privileg als Adlon ist?
Der Name lässt die Augen aufleuchten. Ja, und das ist natürlich sehr schön, wenn man sich mit jemandem unterhält und man wird vorgestellt oder man stellt sich vor. Da ist immer so ein kleiner Hupfer. Ja, der Name bringt Freude.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr.
Die normale Packung, das ist 2,50?
Ja, gut. Zuletzt geklaut habe ich.
Sehr gut, super. Ein kleines Handtuch.
Im Hotel?
Ja.
Aber nicht in Ihrem.
Nein, doch. Ich habe so einen Rasierer, den man auch mit Wasser abspülen kann. Und Entschuldigung, Herr Sorgenfrei, das ist der Direktor. Und der war nass und ich musste den Koffer packen und ich wollte meine Hemden nicht nass machen. Dann habe ich den Rasierer in das kleine Handtuch gewickelt und in den Koffer getan. Es tut mir so leid.
Von meinen Kindern habe ich gelernt.
Ich habe von meinen Kindern gelernt, dass der Mensch so ist, wie er ist und jeder wird ein Erwachsener. Und es ist eigentlich als unsere Pflicht als Eltern, das Kind so zu beschützen, dass es als Erwachsener noch Kind sein kann.
Mein Lieblingsessen.
Ich könnte jeden Tag italienisch essen. Ich liebe Pasta. Da kann ich mich reinlegen. Einerseits, andererseits könnte ich auch jeden Tag Sushi essen. Ich bin ein Sushi-Fanatiker. Aber es gibt es leider im deutschsprachigen Raum nicht so, wie ich es auch gerne hätte.
Das Schwierige an der Demokratie ist?
Das Schwierige an der Demokratie ist es, dass sie missbraucht wird.
Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit.
Schwierig. Mit meinen Urgroßeltern natürlich.
Mein größter Flop war?
Ja, es ist schwierig, das zu sagen, weil mein größter Flop ist natürlich das erste Wochenende von meinem ersten Film. Und es war ein verregnetes Wochenende in München und es saßen in einem großen Kinosaal am Sonntagnachmittag mit Kino mit 600-700 Plätzen. Da waren dann 5 Leute drin und das hat einfach richtig wehgetan. Wie ist das schöne Wort? Demut.
Das glaube ich. Der Glaube.
Alles und nichts. Also ich glaube an Frieden.
Hühner.
Viele. Gerne. Eigene. Eigene Hühner. Eines Morgens wachte, meine Frau hat eine sehr, sehr schwere Zwerchfell-OP gehabt und musste dann kulinarisch sehr, sehr aufpassen. Und für eine Sängerin ist natürlich auch so eine Sache. Zwerchfell ist, da ist die Stütze, da ist alles und hat ein Loch halt eben im Zwerchfell. Es wurde geschlossen. Und ich wachte eines Morgens auf und schaute neben mich und meine Frau sitzt, Ninchen sitzt entsetzt im Bett und schaut auf ihr Handy. Ich sage, Nina, was ist passiert? Was ist passiert? Ist alles in Ordnung? Sie sagt, ich möchte nie wieder ein Ei essen von einem Huhn, das ich nicht kenne. Und ich sage, ja, dann brauchen wir Hühner. Und seitdem haben wir Hühner.
In meinem Bücherregal unten rechts steht
The French Laundry Cookbook.
Peter Frankenfeld.
Ja, die Geschichte ist, dass er als Kellner im Adlon war und eine Eisbombe genascht hat.
Also ganz von vorne, Peter Frankenfeld war mal Kellner im Hotel Adlon?
Ja.
Okay,
ja, ja.
Das wissen die wenigsten.
Ja, ja, er hat viel gemacht, denke ich. Wir haben alle viel gemacht.
Okay.
So muss es ja auch
und
sein.
Und was ist das jetzt mit der Eisbombe?
Er hat genascht an dieser Eisbombe. Es war einfach zu verführerisch. Ja. Es ist ja auch schlimmer, diese Dinger da. Oh, für diese ganzen Hoiti-Toiti-Leute, da wird aufgetischt und so viele nehmen das ja noch gar nicht mal wahr. Das ist ja das Schade. Und der hat dran genascht und ist erwischt worden. Und da musste er die ganze Eisbombe anscheinend als Strafe essen. So ist die Geschichte.
So endete die Karriere von Peter Frankenfeld als Kellner.
Ja, als auf jeden Fall in der Hotellerie, aber ich meine, hat er selbst danach ganz gut was hingelegt.
Der H1-Fragebogen ausgefüllt von Felix Adlon. Herzlichen Dank. Und jetzt spielen wir Coldplay für Sie.
Ah.
A Sky Full of Stars.
A Sky Full of Stars.
Warum das?
Ja, wie immer, es geht bei mir um Liebe. Und es ist ein wunderschönes Lied, Your Sky Full of Stars. Und es ist eine Liebeserklärung von einem Mann an eine Frau. Sie ist alles für ihn. Sie ist der Himmel voller Sterne. Und was auch immer sie mit ihm anstellt, also wenn sie sich streiten und es ist furchtbar und er leidet und sie schreit und so weiter, auch wenn sie ihn tritt, sie ist der Sternenhimmel. Und das finde ich einfach, ja, es geht halt um Liebe und es geht um diese tiefe, tiefe Liebe, dass man sich gegenseitig auch mal miteinander streiten kann, aber die Liebe, die bleibt.
Coldplay für Felix Adlon. Normalerweise steht das Leben unseres Gastes immer im Mittelpunkt im HR1-Talk. Heute geht es um die ganze Familiengeschichte. Dabei ist ja auch das Leben von Felix Adlon sehr spannend. Regisseur von Beruf, genau wie seine Eltern Percy und Eleonore Adlon. Deren größter Erfolg war damals der Film Out of Rosenheim, sehr berühmt. Warum sind Sie genau in die gleichen Fußstapfen wie die Eltern getreten?
Ja, ich sage immer, wenn mein Vater Hufschmied gewesen wäre und meine Mutter auch mit ihm, neben ihm, ich wäre dann auch Hufschmied geworden. Wir sind sehr eng. Ich habe, seitdem ich denken kann, alles mitgemacht. Ich war immer am Set. Ich bin, wenn es ging, mitgereist. Ich habe als 12-Jähriger Schärfe gezogen. Das ist, wenn man eine Kamerafahrt hat, da muss man natürlich die Schärfe am Objektiv mitziehen, damit man, und da gibt es einen Kameraassistenten, der das macht, und das habe ich halt damals schon gemacht. Ich habe die Kamerakoffer und Lichtkoffer über die Pyrenäen geschleppt für einen Film über Leonard Frank. Ich war einfach von Anfang an dabei, von der Konzeption über die finanziellen Schwierigkeiten, die ein Film mit sich bringen kann. Wie machen wir das? Wie finanzieren wir das? Mein Vater hat sich sein Haus, er sagt, er quatscht. Der hat im Bayerischen Rundfunk, hat er Literatur gelesen. Und so hat er sich ein Haus erspart. Das hat er gebaut dann, da sind wir eingezogen, da war ich 3 Jahre alt, 1970. Dieses Haus hat er für jeden Film aufs Spiel gesetzt. Die beiden haben für jeden Film, den sie gemacht haben, produziert haben, haben sie ihr Haus als Kredit hingelegt.
Und wie ist das? Sie sind also sehr eng mit ihren Eltern, aber kommt man dann jemals aus der Rolle des Assistenten raus, wenn Vater und Sohn gemeinsam arbeiten?
Ja, da habe ich das große Glück, dass mein Vater halt eben sich dessen bewusst ist und da so viel Freiraum und Spielraum gelassen hat, dass ich sogar eines Tages gesagt habe, du, ich brauche auch ein anderes Standbein. Und habe dann einige Jahre in der Gastronomie verbracht. Ich bin gelernter Koch. Ich habe ein Catering damals in Los Angeles aufgebaut. Das war auch relativ erfolgreich. Und habe dann ein Angebot gekriegt, ein Drehbuch zu schreiben. Und habe dann das Catering verkauft. Also die Küche ist, ich wirklich Respekt vor jedem Koch. Wirklich, das ist ein knüppelharter Job.
Also wenn Sie aus der Branche dann letztlich auch sind, dann könnten Sie auch zurück ins Hotelfach?
Klar.
Würden,
ja, das Interessante ist ja, Hotel und Film sind ja nicht so weit auseinander. Das Hotel hat eine Bühne und das, wo die Gäste sich aufhalten, ja, oder ein Restaurant hat einen Gastraum, ja, und dann hat es einen Backstage-Bereich. Ja, beim Filmen gibt es vor der Kamera und hinter der Kamera. Ja,
so habe ich das noch nie gesehen.
Aber es ist ident. Okay. Es ist ident. Okay. Der General Manager ist der Regisseur. Ja, der Besitzer des Hauses ist der oder der Finanzier des Hauses ist der Produzent. Der schaut auf die Zahlen. Der General Manager schaut, dass auf der Bühne alles so wunderschön ist. Und der Grund, weswegen es funktioniert, ist, weil hinter der Bühne alles präpariert ist und weil auch die Konditionen hinter der Bühne stimmen, dass vorne alles glänzen kann. Es ist absolut ident.
Felix Adorn über die Parallelen zwischen Kino und Hotel. So habe ich das noch nie gesehen.
HR1 Talk.
Mit Uwe Bernd und Felix Adlon. Er lebt mit seiner Familie in der Nähe von Wien auf dem Land, verheiratet mit der Opernsängerin Nina Adlon. Insgesamt 6 Kinder aus 3 Ehen. Geheiratet im Jahr 2012, wo? Natürlich in Berlin.
Im
Hotel Adlon. Ach, was Überraschung. Ja, war das Surprise. Ein großes Fest?
Es war ein wunderschönes Fest. Wir hatten 80 Gäste. Es waren Freunde und Familie. Unsere Kinder haben uns dermaßen schön überrascht. Die haben uns Vorträge gehalten, die haben gesungen, die haben musiziert. Und zum Schluss haben sie den Tanz eröffnet, in dem dass sie Wannabe von den Spice Girls gesungen haben. Es war eine wahnsinnig schöne Hochzeit.
Und jetzt erinnern wir Sie an diese Hochzeit, in der wir einen Titel spielen, der auch da präsentiert wurde. Mhm. Your Song. Wer hat den präsentiert?
Es ist das schönste, zeitloseste Liebeslied, das es gibt. Das ist so unschuldig. Der Text ist so naiv. Es ist so ein schönes Lied, einfach nur über Liebe, wie man sich Liebe vorstellt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht bin ich auch so naiv, ja, aber ich finde immer wieder in meiner Liebe zu diesem naiven Ursprung zurück. Aber ich liebe dich doch, ja. Das ist doch alles, was zählt. Und wenn das da ist, dann geht auch alles. Ja? Und das verkörpert dieses Lied, das verkörpert dieser Text. Es geht um unschuldige Liebe.
Elton John für Felix Adlon.
I hope you don't mind, I hope you don't mind, that I put down in the world how wonderful life is while you're in.
Das Hotel Adlon, es steht also wieder am Pariser Platz, direkt am Brandenburger Tor, gleich hier auch um die Ecke. Doch die Familie Adlon ist eben nicht mehr die Eigentümerin. Sie haben es bereits erwähnt, sie wurde nach dem Krieg enteignet. Was war nochmal die Begründung damals genau?
Die Enteignung 1949 von der sowjetischen Besatzungsmacht war, dass die Adlons Nazi-Aktivisten und Kriegsverbrecher waren. Das stimmte überhaupt nicht, aber die Bundesregierung nach dem Mauerfall und nach der Wiedervereinigung hat dann entschlossen, dass diese sogenannte Liste 3 von 1949 stehen gelassen wird. Das heißt, es gibt keine Restitution für alle Immobilien, die auf diese Liste waren. Uns wurde dann also quasi die Möglichkeit genommen, mit dem eigenen Grund und Boden in das neue Hotel zu investieren. Es war sehr schmerzhaft. Man hat es akzeptiert und alles, aber das Landesamt für offene Vermögensfragen und Herr Kohl haben das damals so entschlossen. Aus dem Grund heraus, dass angeblich die Sowjetunion gesagt hat, dass diese Liste 3 unantastbar sei und dass jede Entscheidung der sowjetischen Besatzungsmacht auch unantastbar ist, sonst gibt es keine Wiedervereinigung. Mhm. In Wahrheit ist es so, dass die deutsche Regierung das Geld, das sie mit diesen Immobilien gemacht hat, in die Wiedervereinigung gesteckt hat, damit sie ihr Versprechen halten können, dass der Steuerzahler nichts für die Wiedervereinigung zahlen muss.
Also da, ich höre noch so ein bisschen Groll bei Ihnen daraus.
Da ist ein Riesengroll. Da ist jetzt mittlerweile ein Riesengroll. Weil ich habe die Dokumente gefunden von Paul von Haase, dass mein Großvater kein Nazi war. Ich habe Beweise, dass wir zu Unrecht auf dieser Liste waren. Und der Ordner, in dem das ist, den ich gefunden habe, da ist ein Stempel drauf vom LAROV, vom Landesamt für offene Vermögensfragen, von 1997. Das heißt, die wussten das. Das ist, ich kann es eigentlich nur so betiteln, das ist Betrug, das ist Diebstahl, das ist Unterschlagung, das ist für uns ganz schwierig.
Nach der Wiedervereinigung kam dann die Hotelkette Kempinski ins Spiel. Wie haben die das gemacht?
Kempinski kam ins Spiel, weil sie Hedda damals unter die Arme gegriffen haben. Hedda hat mit Kempinski ein Vorkaufsrecht ausgearbeitet. Sie hatte von ganz vielen Seiten ein Angebot, dass man einen Adlon in Wiesbaden baut, einen Kurort Adlon und so weiter. Sie hat es strikt abgelehnt. Sie wollte an dem Ort, wo das Adlon jetzt wieder steht, ein Adlon errichten. Und sie hat gesagt, irgendwann wird Deutschland wieder eins sein. Irgendwann ist dieser Spuk vorbei und dann passiert das. Und sie hatte recht, diese Weitsicht hatte sie. Und sie hat mit der Kempinski-Gruppe eben ein Vorkaufsrecht ausgehandelt und dafür hat sie eine kleine Leibrente bekommen, mit der sie dann über diese schweren Jahre hinübergeholfen hat.
Das heißt, mit Kempinski haben Sie keinen Konflikt? Die haben den Namen sozusagen legal von
Ihrer... Ich habe mit Kempinski keinen Konflikt. Mhm. Nein, wir haben ja mit Kempinski das neue Haus gemeinsam konzipiert. Die Familie Adlon war daran beteiligt, den Innenarchitekten für das Haus auszusuchen. Wir waren bis zur Eröffnung des Hauses extrem involviert, weil wir ja bis zur Eröffnung des Hauses nicht wussten, dass wir es nicht zurückbekommen hatten. Wir haben ja nur positive eigentlich Bescheide bekommen, dass wir es zurückbekommen. Auf einmal, schwupp, ihr kriegt es doch nicht. Und dann waren wir auf einmal raus. Uns würde ja heute eigentlich ein Drittel dieses Hauses gehören. Wir wären ja wieder drin.
Gut für Kempinski, aber das...
Nein, Kempinski gehört das ja auch nicht. Kempinski pachtet ja.
Ist denn das neue Adlon wirklich so schön wie das alte?
Ich glaube, dass das neue Adlon im modernen oder modernisierten Sense definitiv den Flair und die Schönheit des alten Adlons hat. Es hat den Glanz, es hat die Gloria, es hat das alles. Es ist ja auch wieder das, was es früher war, das Gästehaus für die großen internationalen Gäste. Ich meine, Königshäuser logieren bei uns. Jetzt sage ich es schon wieder bei uns. Das geht auch nicht aus der DNA. Ja? Okay. Wir sind das halt irgendwie. Ja? Frau Merkel verabschiedet sich von Barack Obama im Lorenz-Adlon-Esszimmer. Ja? Was ich einerseits super schön finde, ich finde das toll. Da gehört es auch hin. An Pariser Platz, ans Brandenburger Tor, an unser deutsches Wahrzeichen. Ja. Aber gleichzeitig beißt es mich, weil die Regierung sagt, nein, nein, die Adlons haben das nicht zurückbekommen, weil das waren ja Nazis. Also was wollen sie denn jetzt? Das macht es so schwierig.
Felix Adlon hat uns heute sehr viel erzählt über seine spannende Familiengeschichte. Sein jüngster Sohn heißt übrigens auch Lorenz, genau wie sein Urgroßvater. Wie alt ist Lorenz inzwischen?
Lorenz ist 10.
10. Und muss er seine Suppe auch vom Original Adlon Silberbesteck essen?
Bei uns, bei den Adlons, war es immer schon so, und das sagt meine Frau auch immer so wunderbar, wir müssen nicht, wir dürfen essen.
Wenn Sie Ihren Sohn schon nach dem Gründer des Hotels nennen, dann zeigt das ja, Sie wollen die Tradition auch weiterreichen. Wird er auch die Manschettenknöpfe eines Tages übernehmen? Ja. Dürfen? Müssen?
Ich glaube, dadurch, dass wir ja nicht mehr in der Hotellerie sind oder in der Gastronomie sind, ist es eher ein Dürfen und es ist, was er daraus macht. Als mein Vater mir die Manschettenknöpfe überreicht hat und gesagt hat, du bist dran, da habe ich erstmal ziemlich gehadert, was ich damit jetzt mache, weil ich mich einerseits ja immer wieder geärgert habe, wie das damals in den 90er Jahren gelaufen ist und ich nichts machen konnte und andererseits doch mit diesem Herr Adlon-Sein konfrontiert wurde immer mehr. Ah, Sie sind der Herr Adlon, der Herr Hotel, ja. Da ging einfach kein Weg drum rum.
Aber eigentlich sind Sie ja doch der Herr Regisseur. Also gerade für Ihren Vater war das wahrscheinlich auch nicht leicht. Er hat sich als Herr Regisseur einen sehr großen Namen gemacht. Richtig. Und ist jetzt wieder der Herr Hotel.
Ja, ja, für ihn war das viel, viel schwieriger als für mich. Ich habe mein Leben lang Filme gemacht. Ich war mein Leben lang dabei. Und es ist so ein kraftvolles und starkes Medium. Damit kann man so viel machen. Man kann so viel sagen. Man kann so viel beeinflussen. Ich empfinde für mich, dass es Leute gibt, die Wichtigeres zu sagen haben als ich jetzt zu sagen habe.
Also Sie sind als Regisseur gar nicht mehr so ehrgeizig?
Nein, überhaupt nicht.
Gar nicht?
Gar nicht.
Ich wollte nämlich gerade fragen, die letzte Frage dann an den Herrn Regisseur Adlon. Was ist Ihr nächstes großes Projekt? Aber haben Sie
Nein,
gar nicht, oder?
Doch schon. Ich bin immer mit was rum, aber ein Filmprojekt ist es hier nicht so, dass sich das innerhalb von ein paar Wochen realisieren lässt oder auch innerhalb von einem Jahr. Ein Filmprojekt dauert bei uns als Independent von der Idee, bis man am Set steht, vergeht schon mal ein Jahr. Das ist als Independent eigentlich sowieso kaum zu finanzieren und zu tragen. Und dann braucht man auch das Glück, dass man den richtigen Nerv trifft und dass dann Erfolg wird und man damit Geld verdienen kann. Und ich habe die letzten Jahre natürlich mit der Familiengeschichte und mit unserem Buch verbracht. Ja, ich habe natürlich Ideen für einen neuen Filmstoff und es würde bei mir natürlich wieder um Liebe gehen. Eine Romeo und Julia Geschichte, die in einem kleinen österreichischen Dorf mit äußerst verfeindeten Bauernhöfen.
Ah, eine Idee wächst da schon in seinem
Ja, ja, da ist es. Ja, es kocht immer irgendwas.
Und wenn die spruchreif ist, dann treffen wir uns vielleicht wieder. Ja.
Aber Herr es Adlon. Kann auch sein, dass es ein Follow-up-Buch gibt oder es kann, ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass es ein Follow-up-Buch gibt.
Tatsächlich?
Ja, dass da.
Ist noch nicht alles erzählt von dem Hotel?
Es gibt noch so viel zu erzählen. Also es gibt von damals noch viele Geschichten, die es nicht reingeschafft haben ins Buch, weil es wirklich viel gibt. Und es gibt noch andere Sachen, die da anknüpfen, wo dieses Buch eben aufhört. Und das hat damit zu tun, dass ich es nicht auf mir sitzen lassen kann, dass wir in den 90er Jahren derart betrogen worden sind.
Sie wollen nochmal versuchen, das Hotel zurückzubekommen?
Das Hotel, das ist utopisch, nein, aber ich finde, eine Restitution ist durchaus angebracht und wir haben auch eine Klage eingereicht.
Felix Adlon, herzlichen Dank für den Besuch bei hr1. Am Schluss ist es üblich, dass unser Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt, wenn es etwas gibt, was ihm was bedeutet.
Oh je, das ist meine größte Schwäche. Dinge auswendig.
Sei es ein Liedtext oder auch nur ein Lebensmotto.
Es ist von Goethe und ist etwas, das meine Frau auch gerne rezitiert, aber es ist sehr kurz. Erfolg hat 3 Buchstaben. T-U-N.
Sehr schön. Dann wollen wir jetzt was tun, gehen in diesen Sonntag. Mein Name ist Uwe Bernd, ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Wenn Sie das Gespräch noch einmal hören wollen, Sie finden es auch im Internet auf hr1.de und natürlich in der ARD Audiothek. Wir beide wünschen einen schönen Sonntag und tun jetzt was.
hr1, genau meins.